Schauen, Notizen, ich habe keine. Nur damit wir wieder einsteigen können in unsere Arbeit. Die Beschaffenheit des Leitgedanken oder des Textthemes. Textthema ist eine vollständige Beschreibung der Botschaft, die wir bringen wollen. Eine vollständige, definitive Antwort auf die Frage, um welches Thema geht es in diesem Abschnitt. Das ist die Themenangabe, beziehungsweise worüber rede ich heute. Themenergänzungen, es mag mehr Ergänzungen sein, wie wir gesehen haben. Sie ergänzt die Themenangabe durch die Beantwortung der Frage, was wird über dieses Thema ausgesagt, beziehungsweise was sage ich über das Thema, worüber ich rede. Und wir begannen mit unserer Betrachtung des Hebräer, von Hebräer 10. Wir haben schon einige Ideen ausgetauscht. Okay. Wir haben bis jetzt gesehen eine gewisse Struktur. Wir haben jetzt schon gelernt, für solche Dinge zu schauen. Und wir sehen jetzt, wie praktisch sie sein können in der Predigtvorbereitung, eine Liste von drei Aufforderungen zu einer bestimmten Handlung. Aufgrund dieser Tatsache, da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns bereitet hat, aus einem neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch und einen großen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten. Darf ich, und ich meine es wirklich nicht spöttisch, ich beschreibe meine eigene Predigtform vor Jahren. Etwa mitteilen, stichwortweise, wie ich diesen Text früher gepredigt hätte. Meistens ohne Einführung fange ich an. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben. Und dann hätte ich geredet über Freimütigkeit, was das bedeutet, das ist hemmungsloses Reden. Hemmungsloses Reden, ein Wort, das man benutzen kann in der Gastaussprache. Freimütigkeit heißt einfach zu reden ohne Hemmungen. Wir haben Freimütigkeit, wir können in Gottes Gegenwart gehen durch das Blut Jesu Christi. Wir brauchen uns nicht fürchten. Ich hätte geredet natürlich über das Blut Jesu Christi. Vielleicht ein paar Parallelstellen angeführt. Und jetzt wiederum ein neuer Anlauf, okay? Da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Christi Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Eintritt in das Heiligtum. Und dann reden wir drüber, okay? Ihr tut so nicken, als ob ihr kennt diese Predigtstil. So. Weißt du, was das Problem ist? Du bist fast gezwungen, so zu predigen, wenn du das Textthema nicht weißt. Ganz kaum anders. Das ist zumindest ein Versuch zu bleiben beim Text, sonst redest du einfach verschiedenes. Aber das ist zumindest ein Versuch, ein ehrlicher Versuch zu bleiben beim Text von jemandem, der nicht weiß, was das Thema des Textes ist. Und so überlegen wir noch weiter, was ist das Thema dieses Textes? Vollgas geben. Wir sind wirklich in Verzug mit unserem Plan und es wäre schade, wenn die letzten Themen zu kurz kommen. Gestern haben wir geschwitzt. Aber wir haben gestern eine erfreuliche Sache feststellen können, ist, dass unser früherer Schweiß hier in Bezug auf Struktur, was wirklich nicht einfach ist, über über den Text Thema und Text Gliederung führen kann zu einer Predigt, die eng verbunden ist mit dem Text. Diesen Teil der Predigt hört niemand, außer du in Austausch mit deinen Brüdern über den Text. Die Geschwister hören das fertige Produkt. Wir brauchen ihnen hier nichts zeigen, es sei denn, dass es in solchen Rahmen stattfindet wie hier. Wir haben gesehen, wir machen einen Übergang. Wir studieren den Text, dann einen Übergang, wo wir versuchen, in eigenen Worten und prägnanten Sätzen, ohne zu schauen auf Grammatik, aber in einem ganzen Satz Textthemen zu verlautbaren, was sagt der Text, was predige ich heute, und Textergänzung, was werde ich darüber sagen. Und aus dieser Arbeit ergibt sich dann eine Predigtgliederung. Und bei einer Zuhörerschaft wird eine Predigtgliederung gut sein. Es wird helfen, dass die Leute merken und behalten, was du sagst. Bei einer anderen Zuhörerschaft, vielleicht willst du so etwas nicht im Vordergrund tun. Wir müssen entscheiden, wie wir das tun. Ich gestern Abend zum Beispiel habe ich keine Gliederung vorgestellt. Ich habe keine Gliederung gehabt. Ich habe gepredigt nicht von einer Gliederung und nicht von einer Struktur, sondern vom Telos. Ich habe einfach Telos gehabt, keine Notizen, und ich habe mich irgendwie leiten lassen mit einem Anliegen für euch. Ihr habt gemeint, ich habe vielleicht Günthers Methode benutzt gestern, ihr habt gemeint, wir reden darüber ziemlich sachlich vielleicht, wie wir beten für unsere Zuhörer. Und der Gedanke war dabei, dass wir wirklich beten gemäß dem Ziel des Textes, und wir beten das die Wahrheiten hinein. Auf der anderen Seite, meine eigentliche Absicht in der Predigt war es, euch diese Wahrheiten vorzustellen, aber nicht anhand von ausgedachte homiletische Darstellung. Wenn ich wirklich ein Anliegen habe und ich glaube, ich verstehe, was der Text will, ich kann in Weiterarbeiten strukturiert oder ich kann mich einfach ein bisschen gehen lassen. Ich habe das getan gestern Abend. Vielleicht das war kein gutes Beispiel. Aber je nach Zuhörerschaft will man die Predigtgliederung in den Vordergrund stellen. Hier ist ein sehr wesentlicher Schritt. Der Übergang zwischen einer textorientierten Arbeit und einer Zuhörerschaft-orientierten Arbeit. Und ich fand das wirklich toll. Das zum Beispiel, gestern Lothar hatte eher, ich schien mir den offenen Abend im Vordergrund bei seinen Vorschlägen. Und ein anderer hat eher Text verbunden, er weiß, wir werden es lernen, lehrmäßig, was in dem Text ist. Und ich sah das als positiv. Denn wirklich, unsere Arbeit in diesem Stadium hängt wirklich auch von Zuhörerschaft ab. Jetzt möchte ich etwas vorstellen. Das erste Mal, wo ich das gesehen habe, war bei Helge Stadelmann, als er in Österreich war. Er hat uns gezeigt, seine Konzepte, eine Predigt vorzubereiten. Die Unterlagen von der Bibelschule Wiedenest über Homiletik sind irgendjemand abhanden gekommen und in meine Hände gekommen. Und ich habe gesehen, sie haben nichts gelernt, seit Stadelmann sie verlassen hat. Es ist erkenntlich, dass er da war, erstens, und zweitens sogar erkenntlich, welche Bücher diese Dinge zugrunde legen. Aber was ich toll finde an diese Predigtkrawatte, ist das auf eine eindrückliche Art und Weise oder eine Art und Weise, an die man sich erinnern kann, die wesentlichen Bestandteile einer Predigt sind für uns zusammengefasst. Lass mich nur diese Predigtkrawatte vorstellen. Das ist keine Zwangsjacke, Brüder. Das ist nur ein Vorschlag. Es gibt verschiedene Predigtstile. Man beginnt mit einer Einleitung. Hier kann man die Leute überraschen. Auf jeden Fall will man die Leute hier abholen. Dann die Einleitung mündet in die Darbietung des Predigtthemas. Nun weiß der Hörer, worum es geht. Die Einleitung hat die Aufgabe, die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu erwecken, einigermaßen zu gewinnen und hinzuführen zum eigentlichen Thema. Meistens wird der Themenangabe erst hier gemacht. Man könnte den Text lesen zu Beginn oder hier. Der Vorteil hier beim Vorlesen des Textes am Beginn, die Geschwister wissen, worum es geht, sie verstehen, warum du diese Einleitung bringst. Auf der anderen Seite, erfahrungsgemäß, ein großer Teil der Geschwister sitzen in dem Saal, sie wissen, jetzt ist gebetet worden, jetzt ist die Predigt, aber sie fangen erst etwa hier an zuzuhören. Und mit einer guten Einleitung, sie sind bereit, das Wort Gottes zu hören, wenn du es hier vorliest. Dann kommt der Hauptteil der Predigt, 3, 4, 5 Punkte, je nachdem. Je weniger, desto merkbar ist das, was du sagst. Im Hauptteil der Botschaft werden die Punkte der Predigtgliederung entfaltet, die prägnante Überschrift, die Auslegung, Beispiele, Anwendungen, der Übergang zum nächsten Punkt. Hier ist das ganze Argument wiederum orientiert an Aussagen, Hauptaussagen in dem Text. Hier ist der Hauptteil der Predigt. Und das mündet dann in dem Schluss der Predigt, wo unter Umständen die wesentlichen Punkte der Botschaft zusammengefasst werden und eine letzte Motivation oder Herausforderung des Gesagten Herausforderung ist gebracht, das Gesagte in die Praxis umzusetzen. Dieser Teil ist, ich sage mehr darüber, wenn ich über den Schluss rede. Der Schluss packt dem Hörer die Botschaft ein, sodass er sie nach Hause nehmen kann. Das ist eine sehr hilfreiche Darstellung in den Predigtnotizen von Wiedenes. Wenn ich gewusst hätte, ob ich das tun könnte, hätte ich diese Notizen für euch fotokopiert, aber ich weiß nicht, ob ich das recht habe. Nur eine Kleinigkeit. Es wäre wirklich gut, wenn ich mehr Zeit hätte, denn das ist eine sehr wichtige Sache, der Übergang. Aber ich wollte ganz kurz über Übergänge reden, weil wir wirklich Vollgas geben müssen und zu wichtigeren Dingen kommen müssen. Ein Übergang hat einige Funktionen, aber sie in Wesentlichen, der Übergang die Übergänge verbinden die verschiedenen Teile der Predigt und helfen den Zuhörer zu sehen, den Gedankengang und die Verbindung zwischen den verschiedenen Predigtteilen. Es ist Übergänge, man muss damit rechnen, wenn man einen Text angeschaut hat und vielleicht zurückgetreten ist vom Text, einen Moment, ein paar Beispiele zu bringen und vielleicht auch ein paar Gedanken über Anwendung, da die Augen der Zuhörer nicht am Text ist und ist nicht so unmittelbar im Text. Er hört, was du sagst über den Text. Wenn du weitergehst, du verlierst viele Leute. Öfters ein guter Teil von dem, was wir sagen wollen, was uns wichtig ist, geht verloren, weil die Leute vielleicht 5 Sätze lang weg sind vom Text, verlieren den Zusammenhang und sehr Wesentliches kann verloren gehen dabei. Und eine Hilfe, den Menschen im Text zu halten, ist ein guter Übergang. Es war interessant für mich, heute Morgen habe ich diese Unterlagen von Wiedenest angeschaut und die haben ein Predigtbeispiel gehabt über die Übergänge. Ich hätte das vorher nicht gelesen. Und das Predigtbeispiel war Psalm 1, was eine Hilfe ist für uns. Wir können es jetzt schnell erarbeiten. Und ich möchte vorstellen, wie dieser Homiletiklehrer Psalm 1 bringen würde mit Übergängen. Zuerst einmal, er beginnt mit einer Einleitung, 2 Männer auf 2 verschiedene Lebenswege. Er bringt eine Einleitung, irgendein Beispiel. Dann der Übergang. Hier haben wir zwei Männer auf sehr verschiedenen Lebenswegen gesehen. Was aber macht eigentlich den ausschlagenden Unterschied zwischen beiden aus? Er steigt in das Thema, in das eigentliche Thema, mit einem Beispiel, mit einer Einleitung, dann eine Frage bringt ihn zum Text und er beantwortet die Frage. Thema. Hier ist er jetzt. Seine Einleitung. Einleitung. Stellt eine Frage, der Übergang zwischen Einleitung und Themenangabe. Thema. Der Weg des Gottesfürchtigen besteht, der Weg des Gottlosen vergeht. Wir waren ziemlich nahe an seine Gedanken. Was ist gut gesagt? Der Weg des Gottesfürchtigen besteht, der Weg des Gottlosen vergeht. Wir haben versucht, das in einer Aussage zusammenzubringen. Aber das ist gut, was er sagt. Er sieht zwei Hauptteile. Er bringt sie prägnant so. Übergang, nachdem er das Thema vorgestellt hat, bevor er seinen ersten Punkt macht, Übergang, nun wollen wir uns etwas genauer anschauen, wenden wir uns zunächst einmal dem Gottesfürchtigen zu. Wir hören, Punkt 1, hier, der Weg des Gottesfürchtigen besteht. Ich muss ehrlich sagen, dieser Übergang kommt mir ziemlich langweilig vor, aber ich habe vielleicht ein bisschen schärferes Zeug auf mein Essen, wenn ich es esse. Aber es ist ein guter Übergang. Du weißt jetzt, worum es geht. Diese Funktion ist erfüllt. Nachdem dann behandelt dieses Thema, der Weg des Gottesfürchtigen besteht, am Ende, Übergang zum nächsten, der Lebensweg des Gerechten also besteht vor Gott, weil er vom Wort Gottes bestimmt ist. Aber nun vergleicht ihn der Psalmist mit einem anderen Mann und erklärt, Punkt 2, der Weg des Gottlosen vergeht. Ein Übergang erschaltet Gänge. Und es ist wichtig, genauso bei Autofahren, wenn du fährst einen Lastwagen bergab an einer steilen Strecke, dann Gang schalten kann wirklich entscheidend sein. Und es ist genauso in einer Predigt. Der Weg des Gottlosen vergeht. Übergang zum dritten Punkt. Der Psalmist vergleicht also den Gerechten mit dem gottlosen Lebensweg. Der erste Weg besteht, der zweite Weg vergeht. Zum Schluss beurteilt Gott die beiden Wege. Punkt 3. Gott beurteilt die beiden Lebenswege. Übergang zum Schluss. Zwei verschiedene Lebenswege also hat uns das Wort Gottes vorgehalten. Der erste, der Weg des Gottseligen und so weiter. Der zweite, Und wir sahen, Gott beurteilt beide Wege. Schluss. Und hier ist eine Vatergeschichte. Damit fordert uns der Psalmist heraus, Stellen zu beziehen, auf welchen Weg gehst du? Man könnte das viel besser sagen. Aber wir sehen hier einen nahtlosen Übergang zwischen den Teilen. Das Ganze ergibt dann ein Ganzes, aber untergliedert in verschiedenen Punkten. Ich finde das ein sehr gutes Beispiel hier angeführt. Psalm 1. Was ich öfters beachte, sind diese Bindewörter. Die sind für mich entscheidend. Ich denke nicht sehr lang über Übergänge, weil wenn der Text vor mir ist, die Bindewörter sagen mir, was für einen Übergang ich mache. Aber ich bin eher ein Stehgreifprediger. Und am Anfang war ich nicht. Und ich glaube, viele von uns sind nicht Stehgreifleute. Und so, es ist sehr wichtig, nachdem du so viel gearbeitet hast und endlich du bist so weit, dass du ein bisschen Zeit nimmst und denkst, wie könnte ich einen guten Übergang machen? Das ist sehr wichtig. Und das ist bei euren evangelistischen Arbeit, wo ihr ein Thema haben zum Einstieg und dann wollt ihr wirklich kommen zum Evangelium, es ist desto wichtiger, Übergang zu machen. Denn man möchte nicht weniger liefern, als was der Titel sagt. Man möchte mehr liefern. Wenn man weniger liefert, ist man ein Betrüger. Wenn man mehr liefert, das ist eine kleine Draufgabe. Was würdest du tun, wenn ich sie dir ein größeres Schnitzel bringen, als du eigentlich ursprünglich bestellen wolltest? Das ist kein Betrug. Nächstes Thema, unsere Einleitung, unser Schluss. Was ist eine Einleitung? Der große französische Philosoph in seinem Aufsatz über den Liebesbrief. Manchmal sollst du man solche Dinge lesen. Sein Rezept für einen Liebesbrief: Du fängst an, ohne zu wissen, was du sagen wirst. Du hörst auf, ohne zu wissen, was du gesagt hast. Das könnte ein Aufsatz sein über ein Durchschnittspredigt. Und wir wissen, wir haben ein Problem hier. Wir haben viel gedacht, wir haben ein Anliegen. Aber wie fange ich das Ding an? Und dann wir predigen, jetzt ist es soweit. Und dann, wir haben keine kraftvolle Schluss. Die Wichtigkeit einer guten Einleitung. Letzte Woche redeten wir über 1. Mose Kapitel 21 und diese Woche wenden wir uns 1. Mose 22 zu. Das ist ein gewaltiger Einstieg im Text, oder? Oder letzte Woche waren wir in Südfrankreich im Urlaub. Als wir zurückkamen, fanden wir, dass die Katze überfahren wurde. Meine Frau bestand darauf, dass ich sie begraben sollte, ehe sie zu stinken anfängt. Ich wollte meine Predigt besser vorbereiten, aber ich war sehr müde. Typische Einleitung. Das Problem ist, was tust du damit? Brüder, tu das niemals. Was willst du? Mitleid? Brüder stehen auf, kratzen herum und ja, oh, ich weiß nicht, warum ich hier bin heute. Und ich sage mir selbst, ich weiß auch nicht. Oder ich möchte euch einiges einfach mitteilen, was mir groß geworden ist. Ich denke, ja, in der Kaffeepause könntest du das auch. Du redest nicht davon, wie nervös du bist. Ein Bruder stand auf bei uns. Er verbrachte 5 Minuten von seinen 10 Minuten Zeit zu sagen, wie nervös er ist und wie das erste Mal ist und alles Ganze. Ich habe mich wirklich im Mitleid für ihn gefühlt, aber ich wünschte, dass ich öfters in der Gemeinde gewesen wäre, dann hätte ich ihm ein paar Tipps geben können, wie er anfängt. Das war furchtbar, er hat nichts als Mitleid für sich erworben. Der erste Eindruck ist sehr wichtig. Stellt Weichen für den Werdegang eine Beziehung zwischen dir und den Zuhörern. Ihr wisst, wie es ist. Du triffst jemanden, du hast bloß vielleicht mit ihm 30 Minuten geredet. Dann siehst du ihn nicht mehr. Aber du hast unweigerlich Eindrücke über diese Person, die du nicht verändern kannst, ohne viel mehr Kontakt mit ihm. Du hast einen schlechten Eindruck von einer Person und es sei denn, dass du viel Kontakt hast und die Bereitschaft, deine Meinung zu ändern, du wirst ein paar negative Dinge in dein Denken haben, unweigerlich. So sind wir als Menschen. Man musste wirklich dagegen steuern. Und unsere Zuhörer, seien sie gläubig oder ungläubig, sie steuern nicht gegen ersten Eindrücke und die übermäßige Prägung. Wie du beginnst, ist sehr wichtig. Der Zweck einer Einleitung, Wir wollen Interesse für das Thema erwecken. Der Prediger muss diese passive Zuhörer abholen. Menschen sind Zuhörer, weil sie zuhören wollen. Zweitens, die Aufmerksamkeit der Zuhörer gewinnen. Ein russisches Sprichwort, Herrn Robinson redet davon. Umgang mit Menschen und Eseln ist gleich. Wer sie fest bändigen will, muss einen guten Griff haben an ihren Ohren. Weil der Prediger die Aufmerksamkeit der Hörer in den ersten 30 Sekunden, wenn er sie nicht bekommt, wird er sie wahrscheinlich nicht bekommen. Es sei denn, dass du etwas tust, wie ich getan habe einmal. Ich war geistesführend, kann nichts anderes sagen. Ein Mann ist gekommen, seine Frau, er hat sein Zeugnis gegeben an der Glaubenskonferenz. Er wollte nichts wissen, er war der Politiker und Sozialist. Seine Frau hat sich bekehrt, sie war Obfrau der sozialistischen Weiberleit. Aber sie hat sich bekehrt und er wollte sein Magazin finden und das war unter dem Busch. Und er wollte die Toilettpapier in die Toilette finden und das war unter dem McDonald's. Und dann seine Zeitung im Wohnzimmer war unter der Bibel gestellt und weißt du, er war total frustriert und endlich ist er erste Liebe mitgegangen zu einem Vortrag an der Uni, den ich gehalten habe. Er fuhr so langsam, wie es nur ging. Er wusste nicht, wer der Hörsaal war. Er versuchte einige Male verloren zu gehen. Aber dann, 10-5 Minuten spät, landete er da. Ich sage das, wir haben manche solche Zuhörer. Die gläubige Freundin schleppt ihn mit oder sowas. So da sitzt er. Und er hat willentlich nicht zugehört. Er hat alle Lampen in dem Saal gezählt. Und er hat ausgerechnet, wie viele Ziegel in einer Wand sind. Und hat alles Mögliche getan. Und absolut nichts zugehört. Bis er geschockt wurde dadurch, dass ich stehend auf dem Rednerpult runtergesprungen bin zum Boden. In einem Beispiel. Und dann hat er angefangen zu hören. Freunde, das ist Geistesführung. Ob Sie das in Barmen glauben würden. Freunde, Wahnsinn. Von dort wäre ich nie gesprungen. Eher vom Tisch. Aber ich habe ein Beispiel gemacht, bin runtergeflogen. Wow! Und dann angefangen. Aber weißt du, wenn du sie in deiner Einleitung nicht abholst, du hast sie verloren. Besonders fremde Zuhörer werden bald entscheiden, ob du ihnen sympathisch bist oder nicht. Weißt du, das tut mir leid, solche Dinge sagen zu müssen. Ich möchte reden über den Heiligen Geist, über das Wort Gottes und all das. Aber wir haben mit ungeistlichen Zuhörern, sowohl ungeistliche Christen als Drittgeneration Christen, sie sitzen da, weil die Mutti sagt, ich muss es tun. Und wir müssen an sie denken und ihnen dienen. Bis dahin, wo du eigentlich zu einer Anwendung kommst, hast du schon viele Leute verloren, wenn du nicht einen gut ausgedachten Einstieg hast. Merkmale einer guten Einleitung. Eine gute Einleitung ist in der Regel kurz. Eine Frau hat gesagt, er brauchte so lange, den Tisch zu decken, dass mein Hunger verging. Und ich habe es tatsächlich bei mir festgestellt, eine lange Einleitung, ein bisschen Schmäh dabei und die Leute sind interessiert und dann schaue ich auf die Uhr. Weißt du, der wesentlichste Teil ist nicht die Einleitung. Der wesentlichste Teil ist der Schluss. Und so oft haben wir zum Schluss keine Zeit, etwas zu sagen, weil wir am Anfang zu viel gesagt haben. Ich möchte nicht Einleitung unterbetonen. Wir wollen sie abholen. Aber wenn du die Homiletikbücher heute liest, und ich habe einen Haufen davon, dann siehst du, die große Betonung ist heute auf Einleitung. Ich glaube eben wegen Medieneffekt auf Leute, die sitzen da, ja, und du musst sie abholen. Aber in Wirklichkeit, der Stachel ist im Schwanz. Und der schwächste Predigtteil, von dem ich weiß, normalerweise, ist nicht die Einleitung, sondern der Schluss. So nicht zu lang. In der Regel kurz. Eine gute Einleitung ist interessant. Wir brauchen nichts dazu zu sagen. Eine gute Einleitung führt zum Thema hin. Das ist sehr, sehr wichtig. Es führt zu Thema hin. Eben wie gewisse Gerüche von der Küche. Es ist 11:30, 11:45. Ich bin in meinem Arbeitszimmer. Ich arbeite an einem Projekt und auf einmal... Es riecht ausnahmsweise wie Fleisch. Weil ich bin fast heruntergeführt, den Treppen hinunter, von gewissen Gerüchen. Und so sollte die Einleitung sein, sollte die Leute zum Mundwasser bringen für das eigentliche Thema. Aber es soll nicht mehr versprechen, als die Predigt bietet. Dann sagt Johann, waren Plakaten umherum und im ganzen Pongau, da war eine Frau, fast nackt natürlich, und sie ist geschwommen und dann ein riesen weißer Haifisch, weißt du, es muss 10 Meter lang gewesen sein und er war knapp hinterher und man hat gesagt, lebendiges Hai, weißt du, wird ausgestellt in Haifisch, lebendiger Haifisch wird ausgestellt in St. Johann und Fütterungen 3-mal am Tag und der Taucher geht und füttert mit der Hand und boah, es war gewaltig, ja. Und dann haben sie Werbung herum gemacht und alle Kinder wollten gehen und meine Kinder haben mich dazu gezwungen. Wir haben unsere 20 Schilling geschmissen und dann das Haifisch war insgesamt so lang. Es war ein weißer Haifisch, aber ich hätte auch keine Angst, in den Tank zu gehen. Er ist in den Tank gekommen und der Haifisch und manchmal, wir haben solche Einleitungen und dann unsere Predigt. Furchtbar. Und weißt du, die Leute kommen sich betrogen vor. Das ist das Problem. Die kommen sich betrogen vor. Du verlierst Forget it.
Einladung war gut.
Möglichkeiten einer guten Einleitung. Zuerst einmal rhetorische Frage. Hier, ich habe meine Predigt so begonnen. Über Evangelisation als Lebensstil. Wie beginne ich? Bevor ich mein Themenangabe gebe. Vor vielen Jahren habe ich eine Frage gehört, die mein Leben radikal verändert hat. Die ganz neue Weichen in mein Leben gesetzt haben. Und jetzt möchte ich sie dir stellen. Wenn jeder Christ in dieser Welt leben würde, genau wie du, wäre die Welt erreicht in unserer Generation. Das ist kurz, oder? Und eine rhetorische Frage, was uns bringt zum Thema. Eine rhetorische Frage ist ein gutes Mittel, den man kann in eine sehr kurze Einleitung machen, hat möglichst viel Zeit für die Predigt. Und natürlich, die rhetorische Frage gibt das Thema an, wenn sie gut gestellt ist, man verwendet die ganze Predigt, diese Frage zu beantworten. Man kann mit einem Paradoxum beginnen. Eine Predigt von McDonald hat so begonnen. Was zählt, ist nicht, was du denkst, du bist, sondern das, was du denkst, du bist. Auf Deutsch würde man sagen, bist du. Aber das, was du denkst, du bist. Und das war eine Predigt über unsere Gedanken und über unsere unreine Gedankenwelt und all diese Dinge. Humor, man kann mit Humor beginnen. Stell dir vor, ich bin froh. Peter Rykoff auf einer Hochzeit, einer der Ältesten in Pongau. Sein Bruder heiratete ein Mädchen, das in der katholischen Landjugend war, in katholischen Kirchenchor. Sie war katholischer als der Papst. Und die ganze, es war so eine mit Spannung geladene Feier. Natürlich tun wir kein Zaubern davor. Da vorne, das wird getan in Standesamt. Wir tun keine Kirchenzaubern davor. Aber man hat eine Feier, man predigt das Evangelium und hat Freude als Gemeinde. So er hält die Predigt. Stellt die Frage, liebe Zuhörer, liebe Brauteltern und so weiter und das Ganze, was man sagen muss, Hochzeitsgäste. Vielleicht fragen Sie sich, warum ich, ein Landwirt, verheiratet, Vater von drei Kindern, hier stehen bei einem solchen Anlass. Die erwarten einen Pfarrer, gell? Die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Wenn Sie Skifahren lernen wollen, gehen Sie zu einem Lehrer, der nie auf Skiern gestanden ist. Aber weißt du, was das getan hat? Das ist total aufgelockert. Die haben gelacht und obwohl es schon eine gewisse... Aber es war so lustig. Humor entspannt. Wenn Sie nicht, weißt du, wenn Sie nicht sarkastisch, brutaler, wie man gezielt ist. Entspannt Humor. Ein fesselndes Zitat. Hier ist der Einstieg in einer evangelistischen Predigt von mir. Der Vater des amerikanischen Romans, Mark Twain, sagte einmal, jedermann ist ein Mond. Er hat eine dunkle Seite, die er niemandem zeigt. Niemand. Und heute Abend möchte ich dich darum bitten, ob ich mit dir und mit den anderen Zuhörern über die dunkle Seite deines Lebens reden darf. Und dann, so beginne ich. Und dann rede ich über, wie kann ich wissen von deinem Leben. Ich kenne jemanden, der davon weiß. Und es klingt brutal und hart. Aber das ist, glaube ich, die wirksamste Predigt. Man beginnt schon bei der Einleitung, ganz persönlich zu reden. Dann behandelt man Römer 3 und das Gesetz. Naja. Ein fesselndes Zitat. Fünftens kann man beginnen mit einer Bestandsaufnahme. Jede dritte Ehe endet im Richtersaal. Jede sechste Ehe bezeichnet man als glücklich. Eine solche Sache kann ein Einstieg sein für eine Predigt über die Familie. Zum Beispiel, aber das ist nur ein Beispiel. Man kann beginnen durch eine Geschichte. Siebtens, ein guter Einstieg ist durch das Ansprechen der bewussten Bedürfnisse des Hörers. Arthur Cohen, ein Soziologe in den USA, ein sehr bekannter Mann, sagte, wenn Zuhörer Informationen bekommen, die ihre vorhandenen Bedürfnisse ansprechen, passiert etwas. Erstens, mehr Lernen findet statt. Zweitens, Meinungen ändern sich schneller und permanenter. Das ist ein interessantes Zitat von einem Soziologe, und er redet hier über pädagogische Überlegungen. Wenn Zuhörer Informationen bekommen, die ihre vorhandenen Bedürfnisse ansprechen, passiert etwas. Mehr Lernen findet statt und Meinungen ändern sich schneller und permanenter. Meine Freunde Helmut und Hilde Wein sind die sind schüchterne Leute, wirklich. Unternehmer, sie haben viel davon, was die Gesellschaft von ihnen hält, und sie wollten nicht in das Zelt hinein. Aber sie hat eine unheilbare Krankheit und er hat eine unheilbare und furchtbare Krankheit. Und das Thema, warum lässt Gott das zu? Sie mussten gehen. Und sie bekehrten sich am ersten Abend und sind seit Jahren treu und Christen. Wie oft ist es so, dass das Themen, die unsere bewussten Bedürfnisse ansprechen. Wisst ihr, wir haben unbewusste Bedürfnisse. Wenn ich rede über Sünde und über die dunkle Seite deines Lebens, ich spreche deine tiefsten Bedürfnisse an, okay? Aber sie sind wahrscheinlich nicht dir bewusst, bis nach der Predigt. Bewusste Bedürfnisse ansprechen. Darf ich ein Beispiel geben von Charles Swindoll? Ein Einstieg in ein, und ich versuche es vorzulesen, weil ich es nicht auswendig habe, aber ein Einstieg in eine Predigt über das Thema, warum lässt Gott das zu? El tablazo schien so nah, zu nah. Alles passierte so schnell. Explodierend an dem 4000er, der DC-4 zerschellte in einem metallischen Schrei. Was von den Avianca Airline Flug nach Quito, Ecuador, übrig war, brannte wie verrückt der Felsenwand hinunter, landete in einem tiefen Graben. Ein furchtbarer Augenblick erleuchtete den kalten kolumbianischen Berg in der Nacht. Dann kehrte die Finsternis zurück und die Stille. Bevor er früher am selbigen Tag den Flughafen verließ, schrieb der junge New Yorker Glenn Chambers eine Notiz auf eine Fetzen Papier, das er am Boden der Flughalle fand. Das Stück Papier war Teil einer Werbung mit dem einzelnen Wort "Warum" geschrieben in der Mitte. Da er Briefpapier schnell brauchte, schrieb Chambers seine Mutter die Notiz um das Wort in der Mitte herum. Er faltete seine nachträglichen Gedanken zusammen, tat ihn in einem Umschlag und warf ihn ins Postkästchen. Natürlich würde er später schreiben, mehr über die Erfüllung seines lebenslangen Traumes bei der Radiosender Stimme der Anden zu dienen. Aber es gab nichts mehr zu schreiben. Zwischen der Sendung und der Zustellung von Chambers' Brief, El Tablazo fing seinen Flug und seinen Traum in dem Nachthimmel ab. Der Umschlag kam nach der Todesnachricht an. Als seine Mutter den Brief empfing, brannte die Frage in der Mitte des Blatts zu ihr empor. Warum? Das ist die Frage, die zuerst trifft und am längsten weilt. Warum? Warum mir? Warum jetzt? Warum dieses? Wisst ihr, was das ist? Das ist eine Einleitung. Und jetzt bist du da. Glaubst du, dass die Leute so halb schlafen im Saal jetzt? Nein, sie sind da. Aber du musst eine Antwort haben. Das ist eine Möglichkeit, durch bewusste Bedürfnisse der Hörer.
Ich habe jetzt so gedacht, warum Gott ein Leben segnen oder verfluchen. Also nicht segnen, aber fluchen, Leben gibt.
Und dass irgendwo so allgemein Segen und Fluch irgendwo die Beute oder so, das, was, weil es ja hier zum Schlusswort darum geht, dass jeder echt bekommt, das, was er oder das Resultat eben daraus. Irgendwo die Beute aus einem gottlosen bzw. gerechten Leben.
Hier ist ein interessanter Begriff, Entschuldigung. Das war auch gut. Aber schau diesen Begriff an hier. Und zwar einem jeden zu geben, nach seinen Wegen, und der Weg wird beschrieben, aber mehr nach der Frucht seiner Handlungen. Ich weiß nicht, soll man das reinnehmen?
Vielleicht kann man sagen, Gott erforscht das Herz und der Mensch erntet, worauf er vertraut. Mhm.
Der Mensch erntet.
Oder Gott erforscht das Herz. Das kann ich nicht kombinieren, aber der Mensch erntet, worauf er vertraut.
Wir werden wie viele haben? Haben wir gesagt schon, oder?
Nein.
Okay, was sind sie? Ich bin froh, wir haben irgendwie keine Textthema hier. Ergänzung 1.
Wie sieht verfluchtes Leben aus?
Ja, versuchen wir, wenn es geht, unsere Aussage ein bisschen abzustimmen auf dieses Thema. Wie sieht ein verfluchtes Leben aus? Wie wird die?
Folgen, also jetzt nur mal so gesprochen, Folgen, wenn ein Mensch nicht auf den Herrn vertraut.
Folgen ist Unglauben.
Folgen ist Unglauben.
Ich übergehe, ich tue es einfach so. So, wenn ich diesen Schritt mache, vergegenwärtige ich die Botschaft. Ich möchte nicht ewig reden über damals ist was so, und damals wer ist so, und Paul sagte den Korinthern, und die Korinther, und diese lustige Weiberlei, und damals war es so. Weißt du, ich muss natürlich in meinen Erklärungen.
Stehe ich auf, wenn der Abschnitt länger ist, lese ich den Abschnitt zuerst vor. Ich predige sehr viel von Erzählungen. Ich predige von 1. Buch Mose, ich predige von Samuel Brief, ich predige von Lukas Evangelium, von Johannes. Ich predige viel die Evangelien, denn in den Versammlungen werden sie meistens vernachlässigt. Du musst zur katholischen Kirche gehen, die Evangelien zu hören. Bei uns gibt es Petrus ein bisschen und Paulus, und Johannes ein bisschen, aber dann, weißt du, so ich predige bewusst, um einen Ausgleich zu geben. Und wenn ich ein Evangelium predige, das ist sehr viel Stoff. Weißt du, vielleicht ein Kapitel von Johannes Evangelium, 40 Verse vielleicht. Wenn du eine Einleitung machst und dann liest du 40 Verse, sind die Leute, weißt du, dann musst du wiederum anfangen, gell? So ich lese einen langen Abschnitt zuerst, dann eine Einleitung, Thema und dann gehen wir weiter. Wenn es ein kurzer Abschnitt ist, manchmal ist es gut, die Leute auf den Text vorzubereiten. Das ist der einzige Anhaltspunkt, den ich weiß, aber ich glaube, das hängt eher vom Prediger ab, persönlich. Viele dieser Dinge hängen vom Prediger ab. Sie sind nur Vorschläge, okay? Und dann, wir sind jetzt in Tiefflug, aber es tut mir leid, wir müssen so tief fliegen. Predigtschluss. Die Aufgabe des Schlusses, Bruder, der Schluss deiner Predigt ist nicht das Ende. Der Schluss deiner Predigt ist der Höhepunkt. Und ich glaube, es ist so wichtig, das vor Augen zu haben. Der Schluss meiner Predigt ist der Höhepunkt. Die Aufgabe unter Umständen, es kommt auf die Literaturgattung auf den Prediger an, auf sein Ziel. Die Zusammenfassung der Gedanken vorher, aber bitte, ohne zweimal zu predigen. Manchmal predigt man, dann macht man einen Schluss, wo man predigt zum zweiten Mal. Das nicht. Zweitens, es ist der Höhepunkt, der den Hörer für den Predigtzweck motiviert. Und hier, sowohl in der Wortverkündigung in der Gemeinde als in der Evangelisation ist das wichtig. Aber es ist wirklich ersichtlich in der Evangelisation, wie wichtig es ist, dass der Schluss der Höhepunkt ist. Der Rechtsanwalt, der klug ist, arbeitet am sorgfältigsten während seiner Zeit im Gerichtssaal an sein Plädoyer am Ende. Das letzte Statement, das die Geschworenen mitnehmen in ihren Beratungen, ist das Wesentlichste an dem ganzen Prozess. Man fasst alles zusammen und bringt alles zu einer Höhepunkt und zugleich die ganze Schlagkraft der Argumentation auf einen Punkt. Es ist wie als ob man ein alles mustert zusammen und versucht, des Feindes Verteidigungslinie an einem schwachen Punkt durchzubrechen. Das ist sein Plädoyer. Und der gute Rechtsanwalt ist hier sehr gut vorbereitet. Und ihr kennt das selbst, ich habe es gesehen in meiner Arbeitshitze manchmal. Ich habe eine Idee, ich habe einige Dinge zusammen und ich vorbereite meine Predigt eher vorne bis hinten. Und mein schwächster Teil, und ich muss da auf meinen zwei Beinen manchmal sogar denken, wie werde ich dieses Ding abschließen? Gell? Manche können das weniger. Ich empfehle sorgfältiges Nachdenken über den Predigtschluss. Man kann die Predigt abschließen, man hat verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Eine Zusammenfassung, bitte wiederum, ohne deine zweite Predigt zu halten. Die Zusammenfassung sollte der Klarheit dienen. Eine Illustration, eine Geschichte. Peter Marshall, Kaplan des amerikanischen Senats vor einer Weile, ein gläubiger Mann, ein Presbyterianer, hat eine Predigt gehalten. Er hat eine Predigt gehalten. Und hier war sein Schluss. Haddon Robinson berichtet diese Sache. Ich versuche den Schluss sinngemäß zu bringen, weil Übersetzen ist mühsam. Eine alte arabische Legende erzählt uns von einem Mann, von einem Knecht, der auf dem Markt war, etwas für seinen Meister zu holen. Er kam zurück zum Meister und er schrie: Meister, darf ich Ihr Pferd borgen? Darf ich jetzt Ihr Pferd haben? Er sagte: Wieso? Nein, ich muss Ihr Pferd haben. Darf ich Ihr Pferd borgen? Er sagte: Wieso? Er sagte: Ich war auf dem Markt heute in Damaskus und eine Frau hat mich geschreckt und sie hat mich angestoßen auf bösartige Weise und ich drehte mich um. Und sie war der Tod. Und sie will mich haben. Bitte, leihen Sie mir Ihr Pferd. Ich muss nach Samaria fahren. Ich kann hier nicht bleiben. Er gab ihm das Pferd. Und der Knecht ist nach Samaria gefahren. Später am Tag ging der Meister auf den Markt und er sah die Frau. Und er ging zu ihr hin und er sagte: Warum haben Sie meinen Knecht bedroht? Und der Tod sagte: Ihren Knecht habe ich nicht bedroht. Ich war so schockiert. Deswegen, das war meine Geste. Er hat mich schockiert. Wieso? Sagte der Meister. Ja, ich war überrascht. Ich habe einen Termin mit ihm heute Abend in Samaria. Was macht er in Damaskus? Du kannst raten. Du kannst raten, was sein Predigtthema war. Oh, das war ein guter Schluss. Und er hat sich niedergesetzt. Das ist ein wirksamer Schluss. Gene Gibson, in seiner Predigt über den Richterstuhl Christi, nachdem er uns die ganze lehrmäßige Dinge vor Augen geführt hat, er endet seine Predigt mit einer Illustration. Und Bauherr hat seinen Baufirmenleiter oder Baufirmenchef gab eine seiner Polier den Auftrag, ein Haus zu bauen um 1 Million Mark. Kann man ein Haus bauen für 1 Million Mark? Ziemlich gut, huh? Okay. Für 1 Million Mark. Und er sagte, da ist das Grundstück, bauen Sie das nach ihrer Vorstellungen und dann bauen Sie das nach Ihren Vorstellungen, wie Sie für richtig halten. Und so der Polier sagt, dachte, hier ist meine Chance. Er hat die billigsten Baumaterialien gekauft. Er hat schon Wände aufgestellt und alles getan, aber die ganze Installation war das billigste und die ganze elektrische Sachen waren das billigste und die ganze Inneneinrichtung war das billigste und ganze billige Fenster und alles hat er gebaut, eingedeckt mit dem billigsten, was er finden konnte. Und als der Bau fertig war, er ging zu dem Firmenchef, um ihn zu berichten von dem Schluss des Baus. Und er sagt, hast du den Schlüssel? Und er nahm den Schlüssel und gab es zu dem Chef. Und der Chef nahm den Schlüssel und sagte, Sie haben lange Zeit bei mir gearbeitet und ich wollte immer etwas für Sie tun. Hier. Ihr neues Haus. Jean nahm Platz. Aber nach einer Predigt über ein Fundament ist Jesus Christus und jeder Mann baut drauf und hat alles vorbereitet. Die ganze Predigt, wir wussten es nicht, die ganze Predigt war auf diesem Schluss hin. Er brachte den Schluss und er nahm Platz. Und wow. Die Predigt vergisst du nicht so schnell. Und du weißt, was die Pointe der Geschichte ist. Und wenn du endest mit einer Illustration, zum Beispiel ich mit der Kindergeschichte, mit dem Feuer, gell? Weißt du? Wenn du eine solche Geschichte bringst am Ende, wenn du fertig bist, halt gefälligst deinen Mund und nimm Platz. Sag nicht, weißt du, es ist wie ein wie ein Auto Benzin ausläuft, gell? Solche Predigten. Und dann deine Geschichte ist so halbwegs. Man kann aufhören mit einer prägnant ausgedrückte Feststellung. Es kann die Wahrheit, die Predigt geliefert hat, irgendwie festnageln in den Denken der Hörer. Nur eine Feststellung, keine Geschichte. Nach meiner Predigt, über die ich begonnen habe mit der dunklen Seite deines Lebens, weißt du, nachdem wir durchs Gesetz hindurchgegangen sind und haben über die Abgründe der Herzen geredet, ich sagte, ich weiß nicht, wie du diese Predigt heute Abend empfunden hast. Aber ich habe den Eindruck, dass ich stehe in einem Zimmer voll Ehebrecher, Mörder und Lügner. Lange Pause. Und diese Sünden habe ich auch begangen. Es gibt eine Lösung. Bis nächsten Freitagabend. Gute Nacht. Platz genommen. Eine Feststellung. Und so kann man stoppen. Mit 10 Leuten bekehren sie. Nicht, dass ihre Bekehrung von unserer Rhetorik abhängt. Aber diese Art von Endung, es nimmt die Wahrheit, über die du geredet hast, und auf einmal am Ende, es schlägt die Wahrheit ein. Und dann stopp bitte. Keine Bekanntmachungen mehr. Überhaupt nichts. Nimm Platz. Und lass das bleiben. Lass das sitzen eine Woche. Eine Frau sagte, Herr Colvin, ich muss mit Ihnen reden. 3 Nächte habe ich nicht schlafen können. Ich bin so eine Sünderin. Man kann mit einer Frage aufhören. Ich kann mit einer Frage beginnen, ich kann mit einer Frage aufhören. Nach einer Predigt über Evangelisation in einer anderen Zuhörerschaft, darf ich folgende Frage stellen. Ich leite es genauso ein. Wenn jeder Christ leben würde, genau wie du, würde die Welt, weißt du, so können wir auch aufhören. Man kann mit einem Gebet aufhören. Ein nicht lehrmäßiges Gebet, bitte, Brüder. Und manchmal ist die Versuchung so, du hast zu lange gepredigt, du hast keine Zeit für einen Schluss, so du machst deinen Schluss und Gebet zusammen. Das ist wirtschaftlich, nicht wahr? Oh, ich kenne eure Sünden. Sie werden noch. Und ich habe sie aufgegangen. Bitte nicht. Huh?
Dazwischen fehlt die Pause. Oh, ich kenne eure Sünden.
Oh ja. Yeah. Okay, aber das tun wir erst morgen. Wir werden über das erst morgen präsentieren. Man kann enden mit einer bestimmten Anwendung, wo man sagte, und was bedeutet das Montagmorgen? Und man macht die Anwendung deutlich. Man muss mit irgendeiner Anwendung aufhören. Es ist nicht richtig, eine Predigt aufzuhören ohne eine Anwendung. Aber man kann eine sehr ausgeprägte Anwendung machen. Man kann aufhören mit einer Vorstellung. Wir versetzen unsere Zukunft in die, unsere Lehrer, unsere Hörer in die Zukunft. Mein Gleichnis von der Familienfeier war ein solcher Versuch zumindest. Dass die Leute in die Zukunft, die stehen ihrer Zukunft gegenüber. Und sie sehen das Resultat, von wie sie ihr Leben jetzt führen. Bei Anwendung der Predigt, das wäre ein Thema für sich gewesen. Aber wir werden jetzt etwas sagen hier beim Schluss, nur ein paar Dinge. Bei der Anwendung, unsere Anwendung für eine Predigt darf nicht so lauten. Mit gefalteten Händen bitten wir, O Herr, dass dein Heiliger Geist uns zeigt, wie wir das Gehörte anwenden. Freunde, das ist deine Aufgabe. Er hat genügend zu tun, ohne deine Aufgaben auch zu tun. Deine Aufgabe ist zu sagen, was dieser Text sagt, was dieser Text bedeutet und was dieser Text bedeutet in unserem Leben. Natürlich kann es geschehen, und wird es häufig geschehen, dass der Heilige Geist spricht zu Leuten durch verschiedene Aussagen. Und wir sind irgendwie dankbar für diese Nebenwirkungen. Wir sind sehr dankbar. Aber wir dürfen aus den Nebenwirkungen nicht zu einer Art Geistespneumatologie kommen oder Verständnis des Geistes, dass wir kein Ziel haben, weil der Heilige Geist sowieso wirkt, was er will. Das ist nicht geistlich. Wir helfen den Leuten zu sehen, Möglichkeiten der Anwendung und vertrauen dem Heiligen Geist, dass er gemäß dem Telos des Textes wirkt. Und wir vertrauen dem Herrn auch, dass hier und da ein paar Vögel abschießt, die gar nicht wir uns vorgestellt haben. Und das ist toll, wenn er das tut. Wenn du aufhörst, ich habe schon mal gesagt, höre dramatisch auf. Höre auf, wo möglichst viel stecken bleiben kann. Gestern hast du gesagt, singen wir ein Lied jetzt. Und der Grund, warum ich angefangen habe zu reden über das Universum, ist, dass ich irgendwie vernahm, hoppla, 170.000 Lichtjahre, ich muss was sagen, okay? Aber du hast recht gehabt. Wir haben recht, wenn wir Leute eine Chance geben für eine Antwort auf die Verkündigung. Dramatisch aufhören. Hier ist ein Beispiel. Ich war in Bad Reichenhall, habe ich evangelisiert November, Dezember. Und am letzten Abend habe ich gepredigt 2. Korinther Kapitel 5. Und ich war in voller Fahrt. Und hier war ich, und Gott war in mir, und Gott hat geredet, Und ich habe ermahnt, lasst euch versöhnen mit Gott. Heute ist der Tag des Herrn, wir, der Tag des Heils. Und ich habe so nach einem langen Einsatz, der letzte Abend und das letzte. Und dann ich nehme Platz. Und dann unser unzulänglichste Bruder in der ganzen Gemeinde stand auf. Ich habe mein Herz in meinen Mund gehabt. Und ohne Einladung und ohne, dass er irgendjemand gefragt hat, steht er da und quasselt für 10 Minuten über ein Erlebnis, er hat gehabt auf einem Bauernhof, wo er auf Besuch war mit seinen 2 Töchtern. Und ich bin wirklich ein ziemlich gutmütiger Mensch. Ich haue sehr selten einen Bruder auf den Deckel. Aber dieser sieht immer noch Sterne. Ich kann dir sagen, das darf es nicht geben. Das darf es nicht geben. Und die Leute, die ein Rahmenprogramm machen für eine Evangelisation, haben hier eine Verantwortung. Weißt du? Wenn es ein Predigt war, wo du jemanden auf der Straße nach Samaria lässt, dann sollst du schon freundlich sein, jetzt werden wir sprechen und so weiter. Aber nicht ein Haufen Witzelei. Da lässt du das so. Mit dem Eindruck. Nehme ich an. Zumindest das ist das gesammelte Wissen, was ich aus Büchern von eigener Erfahrung habe. Ich muss wirklich sagen, ich habe viel von anderen gelernt. Ich bin nicht der Profi. Gut. Pause.